SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professorin Carola Lenz. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Guten Morgen.
Sie sind Ethnologin, haben engste Verbindungen nach Ghana, wo Sie vor mehr als 30 Jahren in eine Familie hineinadoptiert wurden. Und seit November vergangenen Jahres sind Sie die neue Präsidentin des Goethe-Instituts. Jetzt können Sie es ja schon so ein bisschen beurteilen. Hatten Sie sich den Job so vorgestellt?
Ja und nein. Also das Überraschende war die Corona-Epidemie, die nun wirklich den Amtsantritt und auch die Vorbereitung und dann vor allen Dingen die ersten 9 Monate sehr geprägt haben. So viel Videoarbeit, so viel Videokonferenzen, so viel vor Kacheln sitzen, das hatte ich mir natürlich nicht so vorgestellt, sondern mehr auf Reisen und lebendige Begegnungen gehofft. Auf der anderen Seite, dass es sehr viel Arbeit werden würde, das hatte ich erwartet.
Das ist ein Ehrenamt. Das Reisen kommt ja vielleicht noch. Sie sind für 4 Jahre gewählt. Was war denn Ihre erste Amtshandlung?
Das war wirklich dann der Amtsantritt und gleich am nächsten Tag der Wirtschaftsbeirat, den wir haben, der uns mit wichtigen Entscheidungsträgern in der Wirtschaft verbindet und uns auch Spenden bringt und vor allen Dingen auch sehr viel Beratung und Information. Das war ein schöner Einstieg.
Da haben Sie ja schon so ein paar Aufgaben des Goethe-Instituts anklingen lassen. Die meisten kennen das Goethe-Institut vielleicht von Künstlern, die weltweit auftreten oder von Sprachkursen, die eben vom Goethe-Institut organisiert und gegeben werden. Was macht das Goethe-Institut denn noch?
Also wir haben 3 große Pfeiler. Also das eine ist Spracharbeit, wie Sie auch schon gesagt haben. Vor allen Dingen auch Deutschlehrerfortbildung, Spracharbeit in Deutschland, aber vor allen Dingen in aller Welt, 158 Standorte. Der 2. Schwerpunkt Kulturarbeit, das ist nicht mehr Kulturexport. Deutsche Künstler werden irgendwie auf Tournee geschickt, sondern es ist wirklich Koproduktion. Das heißt, wir arbeiten mit lokalen kulturellen Szenen zusammen. Und das 3. ist Bibliothek und Informationsarbeit. Alle Institute haben große Informationszentren, Filmotheken, und viele digitale Angebote inzwischen auch.
Als Ethnologin hatten Sie da vorher mit dem Goethe-Institut irgendwie zu tun?
Einmal in Ghana, da durfte ich mein Buch vorstellen. Das erste, was ich über Ghana geschrieben habe. Und bin dann regelmäßig in ganz spannende Ausstellungen gegangen, die das Goethe-Institut dort für Lokale mit lokalen Künstlern organisiert hat.
Über Männer heißt es so häufig, ja, der ist zielorientiert, der ist durchsetzungsstark. Wie würden Sie sich beschreiben?
Gesprächsorientiert und durchsetzungsstark, dieses beides. Und zu den wesentlichen Aufgaben wollte ich noch erwähnen, ich bearbeite weiter die wesentlichen Themen, die mein Vorgänger schon angestoßen hat, Klaus-Dieter Lehmann, die ich aber auch für wichtig halte. Wie kann Kulturpolitik in einer zunehmend unsicheren, multipolaren, unübersichtlichen Welt Brücken bauen, Verbindungen stiften, Deutschland vernetzen mit kulturellen Szenen in aller Welt. Das ist für mich die wichtige Aufgabe.
Ja, das ist sicherlich eine große Herausforderung, das anzugehen, gerade in diesen Zeiten, wo wir spüren, dass die Auseinandersetzungen schwieriger werden, dass es sehr viel Schwarz-Weiß-Denken gibt. Wie kann dann so ein Goethe-Institut eine Brücke sein?
Wir arbeiten häufig nicht mehr nur bilateral. Das heißt also nicht deutsche Künstler, Experten, Intellektuelle, Sprachlehrer gehen irgendwo hin und tauschen sich mit einer bestimmten Szene aus, sondern multilateral. Nehmen wir das Beispiel Afrika. Das Projekt Museum Futures vernetzt afrikanische Museen untereinander und das Goethe-Institut bietet eine Plattform für diese Treffen. Und das ist, glaube ich, ein Weg, der ganz vielversprechend ist. Das ist nicht überall sinnvoll und möglich, aber dort ist es zum Beispiel sehr willkommen.
Sie haben natürlich seit mehr als 30 Jahren ganz enge Verbindungen zu vielen Ländern in Afrika als Ethnologin. Wie ist das bei Ihnen entstanden?
Eigentlich ein wunderbarer Zufall. Ich habe meine Doktorarbeit gemacht über Südamerika und bekam ein Stellenangebot an der Freien Universität Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit der Bedingung, fortan in Afrika zu forschen. Und dann habe ich gesagt, na ja, warum nicht? Gehen wir mal nach Afrika. Und dann haben wir wirklich am grünen Tisch ausgewählt und kamen auf Ghana 1987 in der Wirtschaftskrise noch mit den Nachwehen oder dem Auslaufen einer Militärdiktatur, war das sehr herausfordernd. Es waren nicht viele Forscher da und ich fand es spannend. Ich dachte, Ghana 1957, erstes subsaharisches Land, Unabhängigkeit, das schaue ich mir mal an.
Sie wurden 1987 schon von einer Familie, die sich an der Grenze zwischen Ghana und Burkina Faso befindet, adoptiert. Wie kam es denn dazu?
Wir haben 1987 natürlich noch keine E-Mails gehabt. Telefon war schwierig. Wie bin ich in ein neues Land gegangen? Das mache ich so, wie Ethnologen das machen. Ich habe Kollegen in Deutschland gefragt, habt ihr Kontakte? Bin dann mit einer kleinen Liste los sozusagen geflogen, hatte einen Kontakt schon vorher brieflich hergestellt zu Sebastian Bemele, der hat in Heidelberg promoviert, ein Linguist. Und den habe ich dann unter anderem neben vielen anderen Kontakten aufgesucht in Accra und habe gesagt, ich möchte gerne das ganze Land kennenlernen. Ja, sagt er, gerne kann ich dich zu meinem Elternhaus in den Norden des Landes schicken. Also das ist dann an der Grenze zu Burkina Faso. Und ich schicke eine Nachricht, mit dem Bus ging das damals. Also man hat einem Fahrer einen Zettel mitgegeben. Er hatte einen Bruder im Dorf, der lesen und schreiben konnte.
Die wussten, sie kommen jetzt.
Die wussten, ich komme. Und dann bin ich da also hingefahren. 24 Stunden Busfahrt damals, Schlaglochpisten ohne Ende. Und dann bin ich da angekommen und war eine Woche in dem Gehöft von seinen Eltern. Und Gehöft muss man sich jetzt vorstellen, es gibt eine Kernfamilie, ja. Diese Eltern haben aber irgendwie 8, 9 Kinder und dann gibt es noch Seitenlinien und das ist also Trubel und buntes Leben. Und der Vater hat dann immer einen Schuljungen rangeholt, der für mich übersetzen musste. Abends nach dem Abendessen hat er mich dann sozusagen ausgefragt über Deutschland und ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, mir Dinge zu erzählen über seine Kultur und über die Geschichte der Familie und so weiter.
Was war Ihr konkretes Forschungsziel? Sie beschäftigen sich ja intensiv mit Familien. Was wollen Sie über die Familien herausfinden?
Damals war gar nicht Familie mein Thema. Also wir Ethnologen arbeiten ja, gerade wenn man so lange in einer Gegend arbeitet, über unterschiedliche Themen. Damals ging es ums Thema Ethnizität. Wie identifizieren sich die Leute in einem Land mit über 200 Sprachen wie Ghana? Welche Rolle spielen diese ethnischen Beziehungen für Politik, für Interessen, Auseinandersetzungen und so weiter? Welche Konflikte, aber auch welche Verbindungen sind da möglich und denkbar? Das war das Thema, mit dem ich losgezogen bin.
Was Zentrales haben Sie da rausbekommen?
Dass eine sehr fluide, eine sehr flexible Zuordnung ist, die sich historisch, ich habe dann auch sehr viel im Archiv später gearbeitet, verändert hat immer wieder. Dass Familienzugehörigkeiten multiethnischer Art eigentlich auch Brücken bauen in benachbarte Gruppen. Und dass gerade in Ghana irgendwie auch so eine Kulturpolitik gemacht wird vom Staat, die Unity in Diversity heißt, also Einheit in der Vielfalt. Und die auch auf dieser Ebene versucht, den Reichtum der Vielfalt zu nutzen, um den Staat zusammenzuhalten, um die Nation zu stiften. Und ich glaube, das gelingt bis zu einem weiten Grad auch.
Jetzt haben wir gerade eben gehört, Sie wurden 1987 schon von einer Familie, die sich an der Grenze zwischen Ghana und Burkina Faso befindet, adoptiert.
Also adoptiert muss man wirklich ein bisschen Anführungsstrichen setzen, denn das gibt es traditionell eigentlich nicht. Aber dass Fremde in Familien aufgenommen werden zu sozusagen wechselseitigem Nutzen, das kommt durchaus immer wieder vor, auch historisch, also auch vor der Kolonialzeit, so wenn ich meinen Interviews über die Geschichte vor der Kolonialzeit trauen darf. Und am Ende der Woche hatte mich offensichtlich mein Gastgeber hinreichend auf Herz und Nieren geprüft, das war mir gar nicht so klar. Und dann gab er mir ein Geschenk, einen Hut, den er getragen hatte, sozusagen, um mich zu behüten, das war sehr symbolisch, und schickte mich nach Accra zurück mit einem Spruch auf Dagera, um meinem Gastgeber in Accra, also diesem Linguisten, zu sagen, deine Schwester ist gekommen. Das war sozusagen der Beginn. Also das ging nicht von mir aus, das ging wirklich von der Familie aus.
Wie oft sind Sie seitdem dort gewesen?
Ja, bestimmt 20 Mal oder so. Und von den 80er Jahren vielleicht nicht so lang, aber dann in den 90er Jahren auch öfters mehrere Monate. Je nachdem, wie sich das mit Semesterferien und mit meiner Arbeit an der Universität verbinden lässt. Ich habe insgesamt bestimmt 50, 60 Studierende jeweils für 3 Monate in die Region gebracht. Also nicht in diese Familie natürlich, aber in die Region. Und da wirklich also sehr intensive Forschungen über verschiedenste Themen. Also über Schule und Polizei zum Beispiel, über Geschichte und alles Mögliche unternommen.
Durch diese enge Verbindung zu Afrika, die sich über die Jahrzehnte entwickelt hat, haben Sie an sich selbst irgendwann mal festgestellt, ach, das habe ich vielleicht sogar aus der afrikanischen Kultur für mich in meinen Alltag übernommen?
Das weiß ich nicht, aber eines bestimmt. Also die Afrikanerinnen und Afrikaner, mit denen ich zu tun hatte, haben ein unglaubliches Talent, erstens Feste zu feiern und zweitens Reden zu halten. Es gibt keine Zusammenkunft, auch bei einer privaten Geburtstagsfeier, wo nicht jemand aufsteht Und dann, wenn sie katholisch sind, wie meine Familie, erstmal auch zu beten, aber dann auch eben wirklich allen zu danken, allen anwesend und so extemporiert eine spontane Dankesrede, eine Festrede zu halten. Das ist ein bisschen was, was ich mir abgeguckt habe. Dieses einerseits feiern und andererseits dieses Zeremonielle etwas ernst zu nehmen. Man lächelt auch nicht bei Fotos, ja? Fotos sind eine ernste Angelegenheit.
Wir haben gerade gehört, wie Sie vor 30 Jahren das erste Mal nach Ghana gegangen sind. Und da war es ganz spannend, dass die Familie dort Sie auch auf Herz und Nieren geprüft hatte und dass es darum ging, auch zu profitieren. Wie konnten denn damals diese Menschen von Ihnen, von Ihrem Wissen profitieren?
Von meinem Wissen vielleicht nicht unbedingt, denn eigentlich war die Einstellung auch des Daggerer Vaters, der mich da angenommen hat, dass seine Kultur unserer westlichen europäischen Deutschen doch deutlich überlegen ist in vielen Hinsichten und dass er eigentlich der Hüter des lokalen Wissens ist, nicht etwa ich komme und ihm was beibringe. Also die Beziehungen waren eigentlich eher symmetrisch, wenn nicht gar, ich bin die Tochter und ich bin die Lernende und ich habe zu respektieren. Profitieren, ja, sein Sohn hatte ja in Deutschland studiert und hatte Gutes sozusagen mitgebracht. Also die Haltung war erstmal, wenn der Sohn mich schickt,
es gab
in Deutschland
eine Offenheit
studiert
auf jeden
hat,
Fall.
Dann kann das nur was Gutes sein. Und die Familie und auch dieser alte Mann waren sehr weltoffen im Sinne von, wir müssen uns informieren. Der wusste auch erstaunlich gut über Politik in Accra und in den Nachbarländern Bescheid. Und die hören Radio, hörten damals viel Radio. Fernsehen gab es noch nicht, Strom war noch nicht da, kein fließendes Wasser. Aber es war eigentlich eine weltoffene und gut informierte Familie.
Und wenn es um den gegenseitigen Austausch geht, was haben Sie denn dann als Lernende mitgenommen?
Ich habe eigentlich immer wieder als Ethnologin mitgenommen, dass andere Menschen, andere kulturelle Kontexte, andere Lösungen für bestimmte Fragen der Konfliktauseinandersetzung in Familien, der Erbschaftsregeln, der Eheregelung finden und so weiter und so fort. Ich muss ja nicht alles irgendwie für mich selber positiv finden, aber es geht erstmal um Respekt und um Neugier, kennenzulernen, warum handeln diese Menschen so, wie sie offensichtlich handeln? Und das finde ich erstmal eine spannende Frage.
Jetzt gibt es natürlich speziell in Afrika in vielen Staaten auch Krisenherde, gewaltsame Auseinandersetzungen. Wie stellt sich ein Goethe-Institut da auf?
Wir sind keine Weltpolizei oder Weltfeuerwehr, das muss man ganz deutlich sagen. Das heißt, in vielen dieser Länder sind wir leider oder auch wie auch immer aus historischen Gründen nicht präsent. In Afrika haben wir ganze 15 Institute. Wir haben 53 afrikanische Länder oder 54. Das heißt, wir sind in vielen Orten, haben wir dann Verbindungsbüros, aber kein eigenständiges Institut. Wir gehen Konflikten nicht aus dem Weg, aber wir sind natürlich gehalten, da erstmal auch auf die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schauen, wenn es gewalttätige Konflikte sind.
Wobei ja der Schwerpunkt in den vergangenen Jahren durchaus auch auf Krisenländer gelegt wurde. Also beispielsweise auch in Nordkorea hat man versucht, ein Büro einzurichten, um ganz speziell auf diese Länder auch zu achten.
Eines der wenigen Beispiele, wo es nicht möglich war, das Goethe-Institut weiterzuführen. Das ist eine Diskussion, die bei uns intensiv geführt wird. Wo sind die roten Linien? Wo werden die Einschränkungen auch an Meinungsfreiheit für die Arbeit des Goethe-Instituts so rigide, dass wir bei gutem Wissen und Gewissen unsere Arbeit nicht mehr fortführen können? Dann ist es schwierig. Wir gehen möglichst lange nicht raus, weil wir ja auch ein Schutzraum sind für Künstlerinnen und Intellektuelle, die in diesen Ländern arbeiten und versuchen, also für Menschenrechte und für Demokratie, für Redefreiheit, Kunstfreiheit einzutreten.
Sie sind mit Afrika eng verbunden, das haben wir jetzt gerade schon gehört. Es gibt ja viele Klischees über Afrika. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, die ist zeitweise in Ostafrika in Somalia aufgewachsen. Und sie hatte ja mal Schlagzeilen gemacht mit der Äußerung, Afrika habe ein AIDS-Problem, weil Schwarze gerne schnackseln. Wissen Sie noch, wie Sie damals darauf reagiert haben?
Ich fand es damals schon völlig unmöglich. Aber ich dachte, das fällt auf Sie zurück, nicht auf Afrikaner. Ich meine, wie kann man so etwas sagen? Das ist also nicht lustig. Und ich habe volles Verständnis auch für dieses Anliegen heute der schwarzen Deutschen, von denen es ja doch viele gibt, die sich inzwischen auch öffentlich äußern, dass sie Respekt einfordern und dass sie wollen, dass man also nicht immer diese Herkunftsfrage stellt und dass man nicht irgendwelche Klischees an ihnen ausprobiert.
Inzwischen schlägt ja auch Gloria von Thurn und Taxis andere Töne an und sagt, die Migration aus Afrika nach Europa habe eine gute Seite, denn afrikanische Menschen glauben noch an die Familie und afrikanische Menschen vertrauen noch in den Glauben, sagt sie. Wieder ein Klischee oder ist da was dran?
Da ist was dran, aber ich würde sagen, wenn Sie hier in Deutschland mal in ländliche Kommunen gehen oder sich auch bei anderen Leuten, vielleicht außerhalb der kulturellen Eliten und vielleicht sogar auch in den kulturellen Eliten kundig machen, dann werden Sie auch feststellen, dass die Familie extrem bedeutend ist. Nicht immer als produktives, konstruktives Erbe, sondern eventuell als Last, als bedrückendes Vermächtnis, was man mit sich herumschleppt. Aber sie schauen sich nur mal die ganze Literatur an über Generationenfolgen und die Auseinandersetzung Nationalsozialismus und danach. Thema Familie ist universell. Das ist also nichts besonders Afrikanisches.
Sprechen Sie gerade einen ganz interessanten Punkt an, das Ländliche. Denn diese großen Unterschiede zwischen Land und Stadt, die machen sich ja so häufig bemerkbar. Wir haben das gesehen bei der Wahl Donald Trump zum US-Präsidenten. Wir erleben das gerade mit Afghanistan. Ist das etwas, was das Goethe-Institut auch berücksichtigt, dass es diese unterschiedlichen Interessen jeweils auf dem Land und in der Stadt gibt?
Also zum einen versuchen wir wirklich in die viel zitierte Fläche zu gehen. Das heißt also auch in den Standorten, wo wir sind, versuchen wir schon mit unserer Kulturarbeit in Pop-up-Büros und anderen Formen auch außerhalb der Hauptstädte präsent zu sein. Das ist das eine. Das andere ist, afrikanische und viele andere Familien sind nicht ländlich oder städtisch. Die sind vernetzt. Das heißt, sie haben in einer Familie wirklich die urbanen Migranten, möglicherweise globalen Migranten außerhalb des Heimatlandes. Sie haben Formen, wo die zusammenkommen. Großes Familienfest, was ich 2016 mitfeiern konnte in Nordghana, hat gezeigt, da kamen jetzt mal 500 Leute aus allen Regionen zusammen,
das ist dann eine Familie
zu gedenken. Das ist, je nachdem, wie Sie rechnen, eine Großfamilie. Ich glaube, Frau Thurn und Taxis hat sicherlich mindestens so viele Leute, die sie mobilisieren könnte, wenn sie irgendwie von einer Linie die Abstammung bis in die Verästelung hinein verfolgt. Also ich würde sagen, schon in den Lebensläufen der Personen verknüpft sich das oft. Es ist nicht so, dass Land und Stadt da so getrennt sind. Und denken Sie auch in Deutschland an die ganzen Pendler. Ich denke, so getrennt ist es nicht. Trotzdem, Goethe-Institut in der Tat versucht, diesen Hauptstadt-Bias durch seine Arbeit immer wieder auch zu hinterfragen. Und im digitalen Zeitalter ist das leichter möglich geworden.
Wobei die Büros ja vermutlich hauptsächlich in den Hauptstädten sind.
Ja, bis auf diese Pop-up-Geschichten, die wir dann in kleineren Städten haben. Gerade die USA ist ein gutes Beispiel, wo wir das versucht haben im Amerika-Jahr, also im Deutschland-Jahr in Amerika, so muss man sagen. Und, Pop-up heißt, die hängen von und werden verwaltet von einem Büro in einer größeren Stadt, aber sind temporär angemietete Räume, in denen dann lokale Programme gemacht werden können. Wurde sehr, sehr gut angenommen, ist sehr effektiv als Form.
Auswärtige Kulturpolitik muss sich auch im Innern spiegeln. Carola Lenz, das haben Sie zu Beginn Ihrer Amtszeit als Präsidentin des Goethe-Instituts gesagt. Haben Sie ein Beispiel, wo Sie genau das umgesetzt haben?
Also ich denke, ein gutes Beispiel ist unser Plan jetzt, der auch schon sehr weit vorangeschritten ist, in verschiedenen Standorten des Goethe-Instituts im Inland sogenannte Zentren für internationale kulturelle Bildung einzurichten. Das wird in Schwäbisch Hall, in Dresden, in Mannheim und noch einigen anderen Städten anlaufen. Dort wird gearbeitet mit lokalen zivilgesellschaftlichen und kulturellen Szenen. Das dockt an vorhandene Institute, die bislang nur Spracharbeit gemacht haben oder im Wesentlichen Spracharbeit gemacht haben. Und es wird internationale Netzwerke nutzen, um einzuladen, zu vernetzen, diese Stimmen dann einfach auch dort hörbar zu machen. Da gehen wir zum Beispiel auch bewusst in Häkchen in die Fläche und nicht nur in Berlin und nicht nur in München.
Warum ist dieses im Innern sichtbar machen genauso wichtig, dass die Kulturpolitik nicht nur im Ausland sichtbar ist?
Es gibt ja in Deutschland eine ziemlich lebendige kulturelle Szene. Also insofern wollen wir da jetzt nicht anderen Leuten das Wasser abgraben oder Konkurrenz machen. Aber wir glauben, dass unsere Diskurse über verschiedenste Fragen wie Postkolonialismus, wie Rassismus, wie Antisemitismus und so weiter durchaus noch mehr Präsenz von globalen Akteuren, von globalen Stimmen, von Diskussionen anderswo vertragen können. Und vor allen Dingen auch, um zu lernen, dass nicht überall in der Welt dieselben Debatten wie bei uns geführt werden.
Wie erreichen Sie die Leute denn? Jetzt gerade in der Corona-Pandemie war das nicht einfach. Sie haben eben schon gesagt, da sitzt man permanent vor Kacheln. Also wie kriegen Sie die Menschen, die man vielleicht auch sonst schwieriger erreicht, wie setzen Sie die vor den Computer?
Ich glaube, wir hatten sehr, sehr gute Einschaltquoten oder Klickzahlen, zum Beispiel beim Latitude Festival. Das haben wir 2020 gemacht. Das war eigentlich live geplant, war dann nicht möglich im Sommer 20. Und da ging es zum Beispiel um eine Diskussion, wo auch weltweite künstlerische Interventionen zu sehen waren. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Nehmen wir die Goethe-Medaille, die jetzt gerade in Weimar vor 10 Tagen verliehen wurde. Das ist ein gutes Beispiel für hybride Formate gewesen. Wir haben mit der Deutschen Welle zusammen eine halbstündige Porträtfilm gemacht über die drei Preisträgerinnen. Da ist das Team von der Deutschen Welle in die Länder gefahren, nach Japan, nach China und nach Kamerun. Und dann haben wir aber tatsächlich, weil die eine Preisträgerin Wen Hui, die Choreografin aus China, präsent war, eine Welturaufführung ihrer Choreografie in Weimar gehabt. Und wir haben eine Live-Verleihung gehabt, die aber auch gleichzeitig wieder gestreamt wurde. Das war so ein hybrides Format, von dem ich vermute, wir werden in Zukunft mehr davon haben.
Trotzdem nochmal die Nachfrage, wie schaffen Sie es, dass sich nicht nur die Kulturelite dabei trifft?
Das kann man immer nur wieder versuchen. Ich glaube, wir haben vor allen Dingen viele interessante Programme für Jugendliche oder für jüngere Generationen. Wir haben diesen ganzen Programmschwerpunkt zum Beispiel Gaming, also Spieleentwicklung. Und das sind so Formate, die ziehen wirklich ganz anderes Publikum an. Ich glaube, das ist noch ausbaufähig, aber das funktioniert schon sehr, sehr gut. Was mir auch noch ganz spannend erscheint, ist, manchmal probieren wir solche Formate, zum Beispiel dieses Gaming in Südostasien aus, stellen fest, das ist prima. Und dann gibt's Kollegen in Nordwesteuropa, die das übernehmen und adaptieren für ihre Zwecke. Oder wir hatten zum Beispiel.
Funktioniert's da genauso gut?
Ja, erstaunlicherweise. Oder wir hatten zum Beispiel im Rahmen der Ratspräsidentschaft so einen, im Zuge der künstlichen Intelligenzdebatten hatten wir so einen Roboter, der reiste durch verschiedene europäische Länder und wurde dort immer von künstlerischen und IT-Teams neu programmiert. Und die Frage war, was kann der am Ende der Reise? Der wurde wirklich verschickt. Und das war zum Beispiel sehr attraktiv, auch für jüngere Leute, die sich mit diesen Sachen beschäftigen. War ein tolles Format.
Als Präsidentin des Goethe-Instituts haben Sie jetzt auch mit Geldfragen zu tun. Wie finanziert sich das Goethe-Institut?
2/3 des Etats sind öffentliche Mittel, im Wesentlichen vom Auswärtigen Amt. 1/3 ist selbst erwirtschaftet durch Sprachkurse und Prüfungen, vor allen Dingen in Deutschland. Also Sprachkurse in Deutschland erwirtschaften und müssen sich wirtschaftlich tragen. Da müssen wir auch unternehmerisch denken. Im Ausland sind die Dinge sehr viel mehr vom öffentlichen Geldgeber finanziert, vom Bundestag. Deswegen brauchen wir immer gute Beziehungen und müssen informieren und werben für unsere Arbeit im Bundestag mit den Bundestagsabgeordneten. Das funktioniert eigentlich sehr gut.
Das Jahresbudget lag 2015 wohl bei rund 387 Millionen Euro. Könnten Sie sagen, wo es heute liegt?
Über 400, aber das umfasst jetzt also dieses Drittel Eigenmittel. Und das ist natürlich durch die Pandemie schwierig geworden, weil wir unsere
Angebote weniger waren.
Ja, unsere Intensivkurse, die also wirklich gute Geldbringer sind und auch sehr gut angenommen werden, können wir weniger anbieten. Wir mussten online arbeiten. Wir konkurrieren natürlich dann auch mit Billiganbietern. Wir erschließen da neue Märkte, wir erschließen neue Kunden. Fachkräfteeinwanderung ist ein wichtiges Stichwort. Und in dem Kontext eben ist für uns auch wichtig, die Arbeit auszudehnen und diese Online-Angebote. Wir haben schon sehr stark digital gearbeitet vor der Pandemie, aber das jetzt natürlich noch mal intensiviert.
Vor Jahren gab es Kritik, dass die Dozenten für Sprachkurse als Scheinselbstständige beschäftigt würden und das Goethe-Institut sie nicht sozialversicherungspflichtig angestellt hätte. Das war zu Vorbeginn Ihrer Amtszeit ein Thema. Beschäftigt Sie das heute auch noch?
Nein, das ist abgeschlossen. Es gab ein Gerichtsverfahren, das Goethe-Institut vollumfänglich gewonnen hat. Es sind keine Scheinselbstständige. Wir haben jetzt eher ein Folgeproblem. Insofern beschäftigt es uns doch noch, weil damals im Zuge dessen noch offenen Gerichtsverfahrens stark Lehrkräfte eingestellt wurden. Und das hat uns Flexibilität jetzt geraubt in der Reaktion auf zurückgehende Teilnehmerinnenzahlen. Also das ist ist insofern ist es noch ein Problem. Das Thema ist ansonsten abgeschlossen.
Wobei während dieses Zeitraums, glaube ich, viele Lehrkräfte auch entlassen wurden. Das war dann auch noch mal eine schwierige Situation.
Das war vor meiner Zeit. Ich glaube, mein Vorgänger hat das zusammen mit unserem sehr, sehr umsichtigen Vorstand gut bewältigt. Und da ist sehr viel aufgefangen worden mit Umsetzung, mit Abfindung und so weiter und so fort. Also ich habe da keine Klagen mehr über dieses ganze Verfahren gehört. Und das andere ist, wir haben jetzt natürlich alle, das betrifft nicht nur das Goethe-Institut, mit sinkenden Haushaltsansätzen zu tun, weil irgendwie muss ja diese Pandemie auch finanziert werden. Und wir hoffen sehr auf die neue Bundesregierung, dass wir wieder in unseren alten Dimensionen auch dann unsere Arbeit fortsetzen können.
Die Sprachkurse werden ein zentrales Thema bleiben. Wie ist das denn? Kann sich dort jeder anmelden und so einen Kurs für sich nutzen?
Ja, natürlich. Also das ist gerade durch die digitalen Angebote noch einfacher geworden. Wir arbeiten an einer immer weiterentwickelten Kundenfreundlichkeit. Es wird zentrale Portale geben, über die man sich anmelden kann und dann einfach auch schaut, welches Angebot passt. Ich habe mir jetzt gerade in Berlin im Institut die Sache mal vor Ort angeschaut. Also es gibt inzwischen ja auch wieder Präsenzkurse, Abendkurse für Leute, die genau dafür Zeit haben. Es gibt digitale Angebote von so und so viel Unterrichtseinheiten und so viel. Also da ist viel Flexibilität, viel Kundenorientierung. Da wird auch geschaut, was wird angenommen, wie sind die Zahlen und was geht und was müssen wir vielleicht ändern.
Sie sind Präsidentin des Goethe-Instituts, das in 98 Ländern vertreten ist. Das Goethe-Institut in Burkina Faso, das setzt ganz besonders große Erwartungen in Sie. So hat es nämlich die dortige Direktorin anklingen lassen. Sie sagte, Afrika befindet sich in der Dynamik eines raschen Wandels und da braucht es eine umfangreiche Kenntnis der Länder, die Sie jetzt mitbringen. Wo sehen Sie denn die größten Veränderungen für Afrika in den kommenden Jahren?
Ich glaube, ein Schwerpunkt, den wir schon seit einigen Jahren haben, ist für uns und auch für afrikanische kulturelle Szenen sehr wichtig. Das ist die Kreativwirtschaft. Und das erlaubt mir nochmal zu ergänzen, als ich vorhin über Finanzen sprach. Wir haben ja auch sehr viele Drittmittel. Das heißt, zum Beispiel in der Kreativwirtschaft arbeiten wir eng mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zusammen. Finanzmittel kommen aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und wir fördern in Südafrika, in Senegal und anderen Ländern eben ganz stark Musiker und kreative Künstler, Fashion Designer und so weiter. Ich glaube, das ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, wo Kultur direkt mal, und da kann man es dann vielleicht auch messen, mit Start-ups auch wirklich etwas bewirkt, Beschäftigungswirkungen hat, Einnahmewirkungen hat.
Was könnten denn da die kommenden Wirtschaftszweige sein? Das Goethe-Institut wird ja vielfach verknüpft mit den kulturellen Veranstaltungen, mit der Musik. Sie haben jetzt gerade die Mode erwähnt.
Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo wir mit Ausstellungen und sogar auch zusammen mit den Designerinnen von Noné in München, die so Dirndl à l'Africaine kreieren, also da auch einen engen Austausch haben, jetzt auch mit deutschen beziehungsweise afrikanischen Künstlern und schaffenden Kunstkreativwirtschaftlern, die in Deutschland sind. Also da sind viele Netzwerke. Und der zweite große Schwerpunkt sind Museen. Ich hatte den vorhin schon erwähnt, diese Vernetzung von Museen in Afrika untereinander. Und das hat natürlich auch zu tun mit unserer Zusammenarbeit mit dem Humboldt-Forum.
Sie konnten als neue Präsidentin jetzt noch nicht reisen. Vieles war vom Standort aus Mainz wahrscheinlich, wo Sie dann sitzen. Das Goethe-Institut hat den Hauptsitz in München. Sie sind in Mainz und forschen auch dort noch. Wo wird Sie Ihre erste Reise hinführen? Was glauben Sie? Können Sie schon was dazu sagen?
Ich fliege morgen nach Riga. Wir eröffnen ein neues Gebäude für das Goethe-Institut in Riga. Das wurde 1993 dort gegründet. Das heißt 2 Jahre nach der Unabhängigkeit von Riga. Und ich freue mich sehr. Also das wird wunderbar, weil Riga auch ein enorm spannender Ort ist, was so erinnerungspolitische Fragen angeht, die mich besonders interessieren.
Worauf werden Sie sich konzentrieren?
Ich werde das Okkupationsmuseum und das neu geschaffene Museum über jüdische Spuren in Riga sehen. Und wir bekommen eine Stadtführung von jemandem, der über deutsche Spuren, also baltisch-deutsche Spuren in Riga, uns eine Führung machen wird. Also ich glaube, es wird ein ganz tolles Programm. Und nebenbei muss ich noch eine Begrüßungsrede halten, die wird über die Rolle von Europa in der Geschichte des Goethe-Instituts gehen.
Dann eine gute Reise und herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Professorin Carola Lenz.
Ganz herzlichen Dank auch an Sie.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.